Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Zwischen jahrzehntelanger Erfahrung und neuen Perspektiven. Der Professor Beat Glor, Chefarzt, und Doktorin Anna Wenning, Oberärztin, spezialisiert in der Pankreaschirurgie, redet über Verantwortung, über die Weitergabe von Wissen und über die Zukunft der Chirurgie.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Im Fokus Bauchmedizin» und ein weiteres Mal eine sehr spezielle Edition. Es freut mich sehr, dass wir heute zwei Gäste da haben. Auch ein bisschen wollen hinter die Fassade der Chirurgie hinschauen. Also wir haben bei uns den Professor Beat Glor, er ist Leiter der Pankreaschirurgie. Ein Schatz an Erfahrung über Jahrzehnte. Nimmt mich dann sehr wunder, was du aus dem uns kannst berichten. Und Anna Wenning, wo sich mit dem gleichen Thema befasst und in seine Fußstapfen wird treten. Hoi Anna, hoi Beat.
Hallo.
Hallo.
Wie gesagt, freut mich sehr. Ich habe vorher gesagt, dekadenlange Erfahrung. Beat, wann hast du angefangen mit Chirurgie?
Mit Chirurgie angefangen habe ich im 88. Ich hatte einen Facharzt im 94. Und seit dem 98 beschäftige ich mich unter anderem mit Pankreaserkrankungen.
Also du hast einiges gesehen in deiner Karriere, das darf man sagen, vom traditionellen Chirurg von ganz früher bis zu modernen, feingeschliffenen Technik, und hast das auch maßgeblich mitgeprägt.
Genau, ich habe als Assistent, jungen Oberarzt, die Einführung von der Laparoskopie in der Viszeralchirurgie erlebt. Bin von Anfang an dabei gewesen. Und jetzt in den letzten Jahren noch die Einführung von der robotischen Chirurgie. Also es hat sich viel bewegt.
Anna, das ist ja, du profitierst von dem ja auch, beziehungsweise du einfach zu einem späteren Zeitpunkt angefangen. Minimalinvasive Techniken sind für dich eigentlich nichts Extraordinäres. Ist es sehr, sehr spannend eigentlich, oder? Ist für dich das offene Vorgehen von ganz früher, hat das noch einen Stellenwert oder nicht unbedingt?
Also ich denke effektiv, dass wir sagen dürfen, dass wir, also mit meiner Generation, dass wir mit der minimalinvasiven Techniken aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite ist Pankreas tatsächlich ja immer noch Bauchspeicheldrüsenoperation, ist einfach relativ, also vom Wesen des Eingriffs relativ lange auch eine offene Tradition noch geblieben. Und es gibt auch immer noch Situationen, wo wir offene Eingriffe durchführen. Und deswegen darf ich, glaube ich, sagen, es ist mir jetzt nicht so gegangen, dass ich eigentlich die offenen Eingriffe nicht mehr gelernt habe oder viel, viel weniger gesehen habe im Vergleich, wenn man vielleicht bei einem anderen Organ sich spezialisiert.
Jetzt haben wir vorher gesagt, Beat, es geht so langsam weiter, das Wissen. Wie, und da bist ja du maßgeblich beteiligt, wie kann man das sicherstellen, dass das in einer guten Qualität weitergegeben wird?
Das ist eine gute Frage und ist grundsätzlich in der Chirurgie wichtig und auch schwierig. Man muss die nächste Generation weiterbilden, fortbilden. Die müssen das lernen. Und man hat Patienten. Man hat heutzutage viele Simulationsmöglichkeiten. Wenn ich beispielsweise an die Einführung des Roboters denke, da haben Dana und ich gemeinsam im Team die Kurs gemacht, damit wir früher viel Erfahrung haben, auch mit dem. Es ist zeitintensiv, man muss sich dem stellen, aber dann ist es sicher für Patienten.
Fällt es einem leicht, das abzugeben?
Ja.
es freut mich. Und auch wem vielleicht, das ist vielleicht ein Punkt. Genau.
Also die Voraussetzung ist, man muss im Team Vertrauen haben und Sicherheit. Und das haben wir bei uns im Team, dass ich kann sagen, alles, was ich weitergebe, geht weiter. Letztlich das Wissen muss in der Klinik bleiben. Das ist meine Überzeugung. Das ist nicht, dass, wenn ich in absehbarer Zeit in Ruhestand gehen, wird das nicht mit mir weitergehen. Das ist in der Klinik und das ist auch gut so. Und weil es so anspruchsvoll ist, sind wir schon lange da. Dana ist schon mehrere Jahre jetzt an der Front in der Pankreaschirurgie und mittlerweile, darf man sagen, beherrscht die gesamte offene und minimalinvasive Pankreaschirurgie.
Anna, auch mit dir geht es ja schon weiter. Also, auch du hast ja schon eine nächste Generation, die du ausbilden wirst.
Ja, das, also ich muss sagen, das macht auch Spaß, oder? Es ist richtig schön zu sehen, wie viele engagierte junge Assistenzärztinnen, Assistenzärzte bei uns immer wieder eigentlich jeden Tag motiviert sind, dazukommen. Gerade gestern Abend haben wir es wieder gesehen, da kommt jemand doch noch mit zur Operation dazu und auch von den Studenten. Ich darf bei uns ja auch die Studenten betreuen. Es gibt viele, viele motivierte junge Menschen.
Man hört immer Gen Z, anders Work-Life-Balance-Modell. Siehst du jetzt nicht so?
Also ich denke, das gibt es in jeder Generation. Gibt es Menschen, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen oder viel mehr Antrieb benötigen. Und es gibt immer noch ganz viele, und wo man dann auch eher sieht, das werden vielleicht welche, die Chirurgie machen möchten, langfristig auf Chirurgen werden, Chirurginnen werden, die nicht ganz den Standardanforderungen vielleicht entsprechen.
Ich sage, Chirurgie muss man ja wählen. Das ist ja auch so ein Two-Way-Street sozusagen, oder? Dass man muss können, man muss wählen und man muss auch akzeptiert werden im Team letztendlich. Oder? Wie siehst du, Beat, von einer, vielleicht noch einer weiteren, du hast jetzt einige Gens mitgemacht, X, Y, Z, alles dabei. Wie findest du das heute?
Also es hat sich verändert, das ist keine Frage, aber es ist gut so, wie es ist. Ich habe insofern natürlich noch es einfacher. Ich habe selber Kinder. Die sind jetzt im Alter von unseren Assistenten. Und die haben mir immer gesagt, was wichtig ist für sie. Von dem her kann ich sagen, ich habe das Verständnis für diese Generation. Und es macht Freude, mit motivierten Leuten zusammen zu arbeiten.
Wie siehst du das Berufsbild Chirurgie im Wandel, das ist ja schon also vor 40, 50 Jahren schon ein bisschen anders gewesen als heute.
Ja, der Wandel ist riesig. Als ich eingestiegen bin, da hat es der Chef gegeben. Und der hat alles entschieden. Und übrigens auch in die lange Zeit von meiner beruflichen Tätigkeit ist es aufgekommen von der Evidenz. Wir haben als Assistenten hat den Begriff Evidence-Based Medizin noch nicht gegeben. Und das hat komplett geändert. Heute reden wir im Team auf Augenhöhe, im Sinn von, dass auch ein Assistent kann sagen, ich habe das gelesen, oder ich habe das. Wie ist es mit dem? Und das hat geändert und doch kann ich sagen, es hat zum Guten geändert.
Wissen als oberste Priorität letztendlich,
genau.
Und
genau.
Nicht Eminence-based. Ja. Ja. Vielleicht aber vom Arbeitsaufwand her, wie siehst du das?
Ja, ich meine, so wie das Gesundheitswesen funktioniert hat damals, wo man als chirurgischen Assistent einfach nach dem normalen Arbeiten noch den Dienst gemacht hat und nach dem Dienst wieder normal geschafft, das ist damals nicht richtig. Es hat keine Alternative gegeben, es war nicht richtig gewesen. Man macht es heute nicht mehr, das hat sicher verbessert. Also da hat es. Es ist ja personalintensiver geworden, es braucht mehr Leute, zusätzlichen Nachtdienst, aber es ist letztlich für die Patienten das Bessere.
Absolut. Und ich denke auch an, oder, für eine persönliche Work-Life-Balance, auch wenn es der Zeiger durchaus richtig Work geht, doch anders.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich denke, also ich habe gerade noch gedacht, ich glaube, ich habe wirklich auch den Wandel in den Jahren mitbekommen, dass man zum Beispiel bei sehr langen Operationen, dass man nicht mehr den Anspruch haben muss, dass man über 8 Stunden genau gleich konzentriert bleiben kann, von Anfang bis zum Ende, sondern dass es durchaus einfach auch fachlich korrekt ist zu sagen, nach 4 Stunden, man macht mal 10 Minuten Pause für den Patienten und nicht wie früher, dass man keinen Mucks machen durfte, keine Pause möglich war. Ich glaube, das beruht ja auch auf Daten, dass man einfach inzwischen weiß, dass das Sinn macht.
Simulation haben wir vorhin angesprochen. Man kann nicht ganz alles simulieren, aber trotzdem, ich glaube, das ist einer der Punkte für die Zukunft, oder? Dass man da wirklich zuerst außerhalb vom Patienten versucht, sich aufzutrainieren, während das vielleicht früher ein bisschen anders war.
Und man kommt ja wirklich, man kommt sehr nah an die Realität heran, oder? Vor allem in den Roboter-Simulationsszenarien jetzt, da ist es wirklich, auch die, da spielt ja auch künstliche Intelligenz dann eine Rolle mit. Man wird auch immer gewarnt, einem wird rückgemeldet, wenn man Schritte macht, die möglicherweise noch nicht sicher sind. Und das ist ganz sinnvoll, das zu machen am Modell am Anfang. Also da gibt es tolle Programme inzwischen. Das kommt auch für die robotische Pankreaschirurgie. Werden jetzt richtig Trainingsprogramme aufgebaut, europaweit, für die Assistenzärzte, für die Oberärzte, dass man sich so herantastet an die Technologie.
Insgesamt hat sich ja das Feld auch gewandelt in Richtung minimalinvasiv, das haben wir schon angesprochen, aber nicht nur von der Technik her, sondern vielleicht auch von den Ansätzen her. Also früher hat man bei einer schweren Brustspeicherentzündung mehrfachst grösste Operationen gemacht, da sind wir noch ein bisschen davon weggekommen. Vielleicht, Beat.
Ja, das hat sich im 2010 ist quasi die große Publikation gekommen, wo das Konzept geändert hat auf mehrere kleine Schritte als ein grosser quasi zusammengefasst. Und das Minimalinvasive hat einen klaren Stellenwert. Wobei man darf sagen, es ist auch heute noch korrekt, in gewissen Situationen primär offen zu operieren. Das ist letztlich dann die Erfahrung vom Einzelnen bzw. auch vom Team. Wie kommt man zum besten Resultat?
Was denkst du, wo stehen wir in 20 Jahren diesbezüglich? Wird die robotische Chirurgie alles übernehmen oder nicht?
Sie wird wahrscheinlich, also erstens war eine ganz schwierige Frage. Sie wird wahrscheinlich noch mehr machen, mehr Stellenwert haben als heute. Aber dass sie alles übernimmt, denke ich nein. Also in der Bauchchirurgie, nein.
Wie siehst du auch noch?
Kann ich mich nur anschließen. Das denke ich, das wird nie. Es gibt ja auch immer diese Sorge aus der Bevölkerung, dass der Computer, der Roboter Schritte richtig übernimmt. Das ist ja nicht so, sondern er übernimmt unsere Tätigkeiten in vielleicht einer höheren Präzision oder gibt uns Informationen in einer größeren Auflösung. Aber das heißt in keiner Weise, dass auf den Chirurg oder die Chirurgin verzichtet werden kann.
Absolut, oder? Und ich glaube, die Erfahrung, die man gewinnt, und unter anderem auch im Zusammenspiel, was du jetzt vorhin gesagt hast, ist essentiell. Anders geht das nicht, oder? Absolut. Jetzt vielleicht doch noch mal ganz kurz, was du vorher angesprochen hast, das Wissen oder das Berufsbild Chirurg bezüglich Zeit, bezüglich Einsatz, siehst du da eine Änderung? Letztlich, man verteilt vielleicht Verantwortung auf mehrere Schultern. Geht das überhaupt oder stimmt das überhaupt?
Also es braucht, man kann in der heutigen komplexen Chirurgie nicht mehr ein Einzelkämpfer sein. Man muss es können auf mehrere Schultern verteilen. Und das ist die Aufgabe vom Team. Es ist nach wie vor zeitintensiv. Es ist mehr als ein normaler Job, weil man muss auch die Nacht und am Wochenende verfügbar sein. Aber letztlich, das Team ist wichtig. Dass man sich gegenseitig vertreten und dann auch mal abgeben.
Du hast vorher gesagt, eben Notfall, Wochenende. Hat man das Leben nebendran, neben der Chirurgie?
Ja. Was man auch muss sagen, in dieser ganzen langen Zeit, die ich jetzt kann überblicken kann, als ich als Assistent angefangen habe, hat es noch kein Mobiltelefon gegeben. Das ist ganz etwas anderes, wenn man Dienst gehabt hat. Heute ist man eigentlich eine sehr grosse Bewegungsfreiheit, weil man ist eigentlich immer erreichbar.
Also ist das gut oder schlecht?
Das hat viel Vorteil für den Dienst. Und wenn es einem zu viel ist, dann stellt man das Telefon ab. Also letztlich hat es mehr Vorteil als Nachteil.
Siehst du das auch so, Anna? Ich frage jetzt bewusst immer so ein bisschen als Generationenwechsel. He?
Also im Grunde ja. Also im Grunde, wenn ich jetzt angefangen habe, zunehmend mehr Verantwortung zu übernehmen, ist man einfach wohler, wenn man weiß, dass man erreichbar ist für sehr spezialisierte Fragestellungen, für Patienten, von denen man den Situs, wo man weiß, wie es im Bauch aussieht, wo sind vielleicht die Gefahrenstellen. Da ist es einfach gut, dass man weiß, man ist erreichbar und man könnte auch kommen.
Aber man ist dann auch erreichbar, oder? Das ist natürlich dann das andere. He?
Ja, und ich glaube, das ist am Ende das, was man vielleicht ein bisschen wollen muss. Also ich glaube, wenn man die Arbeit nicht mag, dann macht man keine Chirurgie. Oder?
Und ich glaube, das ist auch das, was man sieht bei Leuten, die am Anfang stehen. Oder? Wir merken ja relativ gut, das sind Leute, die ein Feuer haben für Chirurgie und nicht. Oder? Und ich glaube, das darf man auch niemandem oder kann man niemandem aufzwingen, letztendlich.
Aber also wenn man jetzt zum Beispiel das Pankreas anschaut, auch wenn man gute Pankreaschirurgie macht, es kann mal etwas nicht heilen am Pankreas. Und dann muss jemand da sein, der das Pankreas auch beherrscht. Also von dem her muss man mehr leisten. Das ist so. Und dann eben hilft das Telefon, wenn man erreichbar ist. Aber dafür haben wir bessere Resultate. Das zeigen, können wir nachweisen über hunderte von Patienten über die letzten Jahre.
Und das ist auch eine Art von Chirurgie, wo Chirurgie und der Chirurg, Chirurgin wirklich noch eine Rolle spielt. Also es ist nicht so, dass jetzt das abgelöst werden kann von einer Vor- und Nachbehandlung. Die Qualität von der Chirurgie, vom chirurgischen Prozess muss stimmen, sonst ist es vorbei.
Ja, Das ist genau so.
Ja, und darum ist es also wichtig, dass man da, wie schon gesagt, ein gutes Teaching-Kultur auch hat, letztendlich. Und vielleicht dann auch sich selber kritisch reflektiert und das verbessert.
Ja, unbedingt. Wenn ich in 10 Jahren ein Pankreaskarzinom habe, dann bin ich noch so froh, haben wir hier im Haus Junge, die das gut können operieren.
Ja, wir hoffen aber trotz allem nicht, dass es so weit kommt. Das ist doch schon wichtig. Vielleicht auch ganz kurz zu dem, sich kritisch hinterfragen. Ich meine, das ist ja auch sozusagen Persönlichkeit und institutionell muss das gegeben sein, oder? Dass man wirklich sagt, ah, da müssen wir uns verbessern. Siehst du da einen Wechsel im Denken?
Also bei uns intern ist das Denken vorhanden. Ich sehe das Problem mit unserem Gesundheitswesen, wo mit der Ökonomisierung gewisse Patienteninteressen auf der Strecke bleiben. Mit massiver Konkurrenz, mit einem Druck müssen Umsatz zu machen. Ich habe in meiner Position viel Zweitmeinungen bei Pankreaserkrankungen und gelegentlich muss ich sagen, es werden Indikationen gestellt, die keine sollten sein, weil andere Leute wenn mehr Umsatz machen, mehr Operationen, die gar nicht nötig sind. Das ist das Problem. Also, du hast mich vorhin gefragt, wie sind 20 Jahre. Für die nächsten 5 Jahre, denke ich, haben wir in unserem Gesundheitswesen ein Problem, dass wir das bereinigen können.
Und du wirst uns sehen auf einer Stufe von unseren Nachbarländern in 10 Jahren? Oder denkst du, wir bringen das anders an?
Das ist ganz schwierig. Ich denke, man sollte es wir sollten nicht alle Fehler machen, die unsere Nachbarländer gemacht haben. Aber wir können auch von den Fehlern, die sie gemacht haben, profitieren.
Spannend. Du kommst ja aus einem anderen Gesundheitswesen. Siehst du Unterschied?
Ich muss sagen, dass ich nie in einem, also ich habe ausschließlich das Schweizer System kennengelernt zum Arbeiten eigentlich. Deswegen weiß ich es nicht. Ich habe in England gearbeitet, ja. Der Unterschied ist riesig. Der ist unglaublich, wie was wir hier für Bearbeitungszeiten haben, also kurze Bearbeitungszeiten, muss man sagen, haben, kurze Wege zu Behandlungen, kurze Wege zu Abklärungen. Dagegen ist das Schweizer Gesundheitssystem also enorm gewesen. Das war ganz gut zu wissen, dass man zurückgeht und dass man hier in diesem Gesundheitssystem wieder arbeiten darf.
Sehr spannend. Ich komme vielleicht so von einer Makro- zu einer Mikroebene zurück. Oder jetzt gerade im Bauchspeicheldrüsenbereich ist es ja schon so, man macht eine Operation, man macht sehr viel Vorabklärung, aber es ist ja nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und da gibt es ab und an Situationen, wo man Befunde hat, wo einem dann nicht passen oder wo man nicht den Plan ausführen kann, den man besprochen hat. Ist das häufig, Punkt 1, Punkt 2, betrifft dich das? Oder hat es Situationen gegeben, wo man sagen muss, auf, das ist mir jetzt selber sehr nahe gegangen?
Also, Diagnostik ist über die letzten Jahre immer präziser geworden. Das heisst, es ist immer je seltener geworden, dass wir einen überraschenden Befund im OPK haben. Aber ja, wir reden lange mit den Patienten vor dem Eingriff. Es baut sich eine Beziehung auf. Und ja, das geht einem schon bis zu einem gewissen Grad näher. Auf der anderen Seite, wir sind Profis, man muss auch abschalten können. Aber ich glaube, das haben wir so im Team, dass wir einem Patienten Empathie vermitteln können, aber auch selber uns abgrenzen können.
Denkst du denn, oder vielleicht auch an dich, oder denkst du an Patienten, Patientin während der Sprechstunde, siehst du das Gesicht vor Augen während der Operation? Oder dürfen wir das eben gerade nicht machen?
Also ich glaube, es wär nicht ehrlich zu sagen, dass das nicht passiert und dass man nicht die Familie im Hinterkopf hat. Ich denke aber, dass wir uns trotzdem soweit immer zu jedem Zeitpunkt abgrenzen können, dass das unsere medizinischen situativen Entscheide beeinflusst. Und es ist im Grunde ganz viel Kommunikation, auch vor der Operation ja Kommunikation, dass Patienten darüber aufgeklärt werden, dass das vielleicht passieren kann, dass wir eine Operation abbrechen, dass wir den Tumor nicht ganz herauslösen können. Das Anschließen, das gibt es ja bei Bauchspeicheldrüse auch immer wieder, dass anschließend der Tumor relativ rasch trotz aller guter Therapie wiederkommt. Es ist, glaube ich, vor allem ein Ding der Kommunikation, die vor und nach der Operation relativ ehrlich sein muss mit dem Patienten.
Du stehst ja nicht am Anfang von deiner Karriere, gar nicht. Hast du das jetzt, was du überblickst, hat sich, hast reagierst du anders jetzt auf solche Situationen oder nicht unbedingt? Oder ist das auch ein Punkt, wo man sagt, mit zunehmender Erfahrung tut man sich so ein bisschen versuchen abzugrenzen?
Ich glaube, nein. Ich weiß, ich habe ja zwischendurch ein PhD gemacht und war zwischendurch nur 20% in der Klinik. Und das war eine Zeit, 3 Jahre lang, wo ich wirklich gemerkt habe, wie wir, wenn wir 100% arbeiten, wie wir im Alltag uns daran gewöhnen, schlechte Nachrichten zu übermitteln, relativ schwere Diagnosen zu übermitteln. Und während dieser PhD-Arbeit, wo ich in 20% nur einmal die Woche oder zweimal oder mal am Wochenende da war, da habe ich tatsächlich den Unterschied gemerkt, dass das, was wir eigentlich für Diagnosen übermitteln, was wir für Schicksale mitentscheiden in dem Moment, solange wir hier 100% arbeiten, habe ich nicht das Gefühl. Habe ich das Gefühl, dass man eigentlich das relativ gut, konstant mitverarbeiten kann.
Vielleicht noch mal ganz kurz, was ich vorhin angesprochen habe, auch sich selber kritisch zu reflektieren, das ist ja auch ein Treiber für Fortschritt letztendlich, oder? Und ich glaube, das ist auch bei uns durchaus der Fall, und zwar auf einer Mikroebene im Sinne von, wir besprechen sämtliche Komplikationen, die man hat, und versuchen, Lehren daraus zu ziehen und dann vielleicht auch im Sinne von einer klinischen Forschung zu sagen, okay, der Weg ist jetzt vielleicht nicht der, den man machen sollte, oder der Weg ist der richtige. Oder? Ich glaube, das eint uns alle, dass wir da wirklich das Beste für den Patienten geben wollen.
Ich glaube, das ist etwas, was massiv geändert hat. Wir haben ja das Thema früher schon gehabt, jetzt in diesem Gespräch. In der Vergangenheit, weiter zurück, da hat eine Person bestimmt, was man macht. Das ist nicht mehr so, eben, weil wir untereinander das diskutieren. Das ist ein ganz, im Einzelfall, das ist das, was du gesagt hast, Anna, dass man kommuniziert. Also wenn ich am Operieren bin oder wenn dann am Operieren ist und wir kommen in einen Punkt, wo wir müssen, können wir noch weiter oder können wir nicht, dass wir sagen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wo sind die Risiken, dass man das offen kommuniziert und nicht eine Person einfach sagt, ich will jetzt das und dann machen wir es. Das ist im Einzelfall und über das Ganze ist, wie du sagst, Datenanalyse. Dass man die eigenen Daten auch kritisch analysiert. Da haben wir heutzutage natürlich auch dank der IT gute Möglichkeiten. Wir haben für Patienten sichere, anonymisierte Datenbanken, wo wir können unsere Resultate überprüfen. Und das bringt einem schon weiter. Das gibt Fortschritte, ja.
Wir sind trotzdem noch nicht ganz auf Niveau Luftfahrt, oder? Wo das dann vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gelebt wird.
Das ist so.
Vielleicht auch, weil der Mensch nicht eine Maschine ist am Schluss. Und vielleicht sind auch wir ja keine Maschine. Also hat es Situationen gegeben, wo du hast sagen müssen, Beat, also da brauche ich jetzt eine Pause oder da ist etwas einfach nicht so gelaufen, unverschuldet, oder? Wo bin ich es wollen und jetzt, da muss ich mich jetzt wirklich sehr grob abstrahieren von dem. Magst du dich da etwas erinnern in deiner Karriere?
Es gibt einzelne Fälle, wo wir sehr nahe gegangen sind, wo ich froh war, dass ich auch eine Verantwortung abgeben konnte. Das ist so. Das ist zum Glück ganz wenige. Aber ja, das gibt es. Das gibt es in der Chirurgie, wenn es einfach gar nicht so läuft, wenn plötzlich jetzt im Pankreas zum Beispiel eine Thrombose auftritt bei der Hauptvene und der Patient auf dem Tisch könnte sterben, was bei uns jetzt in den letzten 20 Jahren nie passiert ist. Aber ja, so Situationen sind, wie gesagt, zum Glück selten und dann ist wichtig, dass man es abgeben kann. Darum hat das Team die besseren Resultate als der Einzelkämpfer.
Absolut. Ich glaube, das ist ja der Geist, lebst du ja weiter, Anna, oder?
Das sind, die Möglichkeit habe ich zum Glück, genau. Ja, aber also ich muss sagen, für mich ist schon die Phasen, wo ich wie in Anführungsstrichen in den letzten Jahren alleine zuständig war oder mehr oder weniger einen großen Teil der Verantwortung getragen habe, das merkt man sofort, das merkt man auf. Das wirkt sich auf Schlafqualität aus, das, wie man studiert, im Vergleich zu, wenn man weiß, man kann Verantwortung teilen in einem Team auf 2, 3 Köpfe, das macht extrem viel aus. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, das haben wir alle als Medizinstudenten, haben wir das auch erlebt, wie man denkt, man hatte eigentlich langsam, man hat seine Station im Griff und plötzlich wird man Assistenzarzt und muss plötzlich das Kalium selber verordnen und die Verantwortung dafür tragen und auch für die Konsequenz tragen. Und das geht auf jeder Ebene weiter.
Vielleicht jetzt habe ich vorher dich gefragt, Bert, wo stehen wir in 10, 20 Jahren? Wie siehst du jetzt mit, wo die Robotik eine Normalität ist? Was denkst du, wo stehen wir in 10, 20 Jahren?
Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vor allem bei der Bauchspeicheldrüsenchirurgie, dass wirklich die Robotik einen ganz großen Teil von der Laparoskopie ablöst. Einen Teil auch von der offenen Chirurgie. Ich denke, wir haben auch im Grunde da, man brauchte den Schritt über die Laparoskopie und sieht aber, dass der Roboter uns wie noch mehr Vorteile gibt, vor allem in der Bauchspeicheldrüsenkopfentfernungen. Da ist es einfach noch mal viel geeigneter als die Laparoskopie, wo die Operation schwierig bleibt und letztlich, glaube ich, auch einfach, vor allem auch, muss man sagen, letztlich in den Studien die Vorteile für den Patienten nicht eindeutig gezeigt werden konnten. Und die Studien kommen jetzt langsam alle für den Roboter. Sie sagen, das wird die Zukunft und auch, dass wir uns dann so schrittweise herantasten an schwierigere Befunde, an Arterienrekonstruktionen, Venenrekonstruktionen, an Patienten mit chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die in der Regel viel schwieriger zu operieren sind.
Thema allgegenwärtig ist ja AI. Hast du Angst, dass du in 10 Jahren es dich nicht mehr brauchst?
Tatsächlich überhaupt nicht. Wir haben ja Kollegen jetzt, die darum zum Beispiel daran arbeiten, dass wir wie Warnsysteme haben, wenn wir zum Beispiel bei der Gallenblasenentfernung, wenn wir bestimmte Strukturen nicht sicher dargestellt haben, dass wir so wie Alarmsignal bekommen vom Computer, das uns sagt, das ist noch nicht der richtige Schritt, um zum Beispiel den Gallengang abzutrennen, den Gallenblasengang abzuhängen. Das denke ich, das wird sicher Einfluss haben, also das wird sicher langfristig kommen, dass wir Warnsysteme haben, aber ich hätte jetzt gar keine Sorge, dass wir ersetzt werden.
Gut, und wenn, muss ich sagen, dann ist das Problem gelöst von der Menschheit, dann gehen wir gerne in Rente, dann tun wir es dir gleich, Beat. Oder los dann bei dir hin. Ja gut, also vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, sehr, sehr spannend gewesen. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Ciao zusammen.
Danke auch.
Dankeschön.
Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl.